Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 18. Dezember 2025.
Hallo Heike, jetzt ist ja bald Weihnachten.
Ja, hallo Andreas, es ist so rasend schnell immer dieser Dezember. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du denn schon so richtig prepared, vorbereitet? Hast du alles zusammen? Steht der Baum? Wie läuft das bei euch?
Nein, ich bin sozusagen noch mittendrin, aber ich freue mich schon. Ich habe übrigens bei den Diensten, die unseren Podcast beobachten, gelesen, dass wir fast 20.000 neue Hörer haben sollen.
Was kommen die denn alle her? Guten Tag.
Also ganz offensichtlich gibt es immer mehr und wir heißen jetzt erstmal willkommen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Zu Weihnachten passt ja auch gut. Nein, also mir fehlt also noch eigentlich die Essentials. Also wir haben noch keinen Baum. Mir wird es jetzt aber langsam Zeit, das gebe ich zu. Wir haben wunderschönen Schmuck, der ist in Kisten noch, den müssen wir noch auspacken. Mit den Geschenken bin ich auch noch ziemlich im Hintertreffen. Wie ist es denn bei dir?
Wir sind uns da ziemlich ähnlich, merke ich gerade. Also der Baum wird hier bald gekauft mit dem ersten Besuch, der eintrudelt. Ein bisschen Verwandtschaft aus den USA kommt und das ist dann Ritual, dass die mit meinem Mann zusammen den Baum kaufen und dann stellen wir den auf und am 24. morgens schmücken wir den erst, wenn auch mein Neffe da ist und die Kinder da, natürlich meine Kinder sind logischerweise da und dann schmücken die zusammen und wir sitzen drumherum und kommentieren ein bisschen blöd und trinken dabei Kaffee und essen Spekulatius und das ist immer sehr, sehr schön, sehr gemütlich und dann läuft natürlich ununterbrochen Weihnachtsmusik in so einer Dauerschleife, die ich dann schon bald nicht mehr hören kann und geschenkemäßig, ja, ich bin auf einem guten Weg, würde ich jetzt mal sagen. Und ansonsten freue ich mich einfach, dass dann bald mal ein bisschen frei ist, weil irgendwie es stapelt sich alles am Ende des Jahres.
Stimmt. Weihnachten bei uns, also gut, es wird eine ziemliche Kofferei. Klar, ich freue mich aber auch auf die Weihnachtsnacht. Also ich weiß noch nicht genau, ich weiß nicht, wenn es hinkriege, ich würde sehr gerne in den Petersdom gehen. Mhm. Bei dem ersten Weihnachten von unserem Papst, unserem neuen Papst, werde ich natürlich sehr gerne dabei. Ich finde das immer sehr feierlich, weil also das ist ja auch so ein super Clou, weil du kommst ja, das ist das einzige Mal im Jahr, wo du in dieser riesigen Kirche, also ich weiß gar nicht, die meisten Menschen wissen gar nicht, wie groß dieser Dom ist.
Ja, das ist unfassbar, ja.
In dieser riesigen Kirche, es ist vollkommen dunkel, also es ist nur so eine Notbeleuchtung an und das ist total heimelig, wenn da sind Tausende von Menschen in der Kirche und es ist wirklich dunkel und erst dann in dem Augenblick, in dem sozusagen die Weihnachtsnacht beginnt, also in dem Augenblick, in dem der Geburt von Christus gedacht wird, gehen alle Lichter an und dann gehen selbst die Lichter an, die du noch nicht gesehen hast und das ist ja schon sehr prächtig und das ist ein Wahnsinnsflash, du denkst dann wow, also das ist wirklich schön. Also das, wenn ich es hinkriege dieses Jahr, dann freue ich mich.
Aber muss man da nicht rechtzeitig sich irgendwelche Tickets besorgen? Da steht man dann 7 Jahre schon mal an oder kommst du hinten durch irgendeine Hintertür, die außer dir sonst keiner kennt? Oder wie funktioniert das dann, wenn du mal da bist?
Ja, das ist richtig, was du sagst. Also die Tickets für die Weihnachtsmesse sind also extrem heiß begehrt. Also da gibt's, die kosten ja nichts wie immer. Mhm. Es gibt ein Hauen und Stechen darum, aber ich bin ja auf dem Journalistenticket. Ich kann ja als akkreditierter Journalist da einfach reinmarschieren. Das ist kein Problem.
Und dann ist auch noch ein Platz frei irgendwo. Da gibt es dann so eine hinterletzte Bank für Journalisten.
Ziemlich weit vorne gibt es so eine Journalistentribüne und das ist sehr schön. Und ich eigentlich freue ich mich da drauf. Das ist eigentlich dann ist so Weihnachten halt richtig.
Mhm. Naja gut, und ist dann auch genauso, als wir waren ja nun zusammen in so einem Gottesdienst im Petersdom und das hat ja ewig gedauert, bis dieser Papst, der überhaupt mal reinkam. Da liefen ja Scharen von Männern in unterschiedlich farbigen Gewändern. Ich musste dich immer fragen, wer ist jetzt wer und warum und so. Und das hat ja also bestimmt eine Stunde gedauert, bis der Papst mal reinkam. Ist das dann an Heiligabend auch so?
An Heiligabend dauert das alles noch viel länger, weil die Zeremonie beginnt im Vorraum, der Peterskirche. Da fängt das alles an und dann kommt der Papst erst in die Kirche. Das Ganze dauert also mehrere Stunden, ist aber abgesehen davon, dass du dir wirklich verdammt warme Klamotten mitbringen musst. Oh. Also ich habe dann schon so eine lange Unterhose.
Mit Rentieren drauf hoffentlich.
Nein, die ist einfach nur eine alte Skiunterhose. Die ist nur schwarz. aber die ziehe ich dann drunter, Handschuhe, alle meine Pullis, eine dicke Jacke, weil das ist in der Kirche dann schon sehr, sehr kalt.
Ja, okay, jetzt wissen wir, was du Weihnachten drunter trägst. Finde ich gut. Sag mal so Kindheit. Ne? Ich finde das ja immer so herrlich, wenn du aus deiner Kindheit erzählst und dann merken wir auf einmal, dass für beide als Kind in Westerstede waren und so. Aber wie waren denn so deine Kindheits-Weihnachtserinnerungen? Die waren doch bestimmt auch skurril, oder? Oder nicht? Oder gab es da irgendwie so besondere Rituale oder Kirchgänge oder was fällt dir ein?
Also wir sind natürlich, ich war ja Messdiener, deswegen muss ich Weihnachten sowieso ran wie ein Dackel. Also ich war also ständig in der Kirche zu Weihnachten, aber wir sind natürlich, haben wir Heiligabend gefeiert. Da gab es wie immer, es gab immer Grillhähnchen, glaube ich. Und danach wurde also ganz, das war ganz festlich, die sogenannte gute Stube, das war also das Wohnzimmer, in das man eigentlich nur ein oder zweimal in der Woche ging, also wenn Besucher kamen.
Ah, ach so, was hattet ihr? Okay.
Wir hatten eine das war, ich wohne ja in einer ganz Siedlung von armen Leuten, also wir hatten so ein ganz normales Wohnzimmer, wo der Fernseher stand und eine gute Stube für die Besucher. Und in der guten Stube stand der Tannenbaum und dann nach dem Abendessen wurde also diese Tür aufgemacht, dann hatte meine Mutter schon die ganzen Wunderkerzen angezündet und die Christbaumbeleuchtung und dann haben wir da gestunden und Heilige Nacht gesungen und dann haben wir die Krippe bewundert und dann gab es Geschenke und das war, ja, und dann hat meine Mutter immer aus der Bibel vorgelesen.
Ach Mensch, ja, da war aber ein bisschen mehr los als bei uns. Nee, bei uns war eigentlich auch mal viel los. Also Weihnachtsbaum gab es natürlich auch immer mit echten Kerzen, war immer meinen Eltern ganz wichtig, was aber bedeutete, dass die immer nur 3 Sekunden an waren, weil immer alle Angst hatten, dass die ganze Bude abfackelt und es stand immer wie ein Eimer daneben mit Wasser oder Sand und immer wurden diese Kerzen beobachtet, sodass die wirklich immer nur einmal ganz kurz an waren. Ich verstehe es ja, es sieht ja auch schöner aus, aber es ist natürlich auch immer gefährlich. Und wir waren dann auch natürlich in der Kirche, in der kleinen Dorfkirche, da fällt mir gerade ein, vor ein paar Jahren hat die Pastorin in der Dorfkirche den Tannenbaum in der Kirche verkehrt rum aufgehängt, also kopfüber, und hat gesagt, so Leute, hier ist mal Perspektivwechsel, wir müssen mal die Welt mit anderen Augen sehen. Fand ich sehr lustig, also was da los ist da oben. Und ja, du guckst ja, das sehen jetzt die Hörerinnen, deine Augen werden immer größer. Das wäre doch mal was für ein Petersdom.
Nein, der ist riesig. Nee. Natürlich, da steht ein riesiger Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz. Der ist aus Südtirol. Der ist mit einem Kran aufgestellt. Also den andersrum zu hängen wäre technisch, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja,
aber im Petersdom ist keiner. Der Platz ist teuer.
Im Petersdom ist keiner, nein. Also es kann aber sein, dass Leo den einen oder anderen jetzt doch aufstellen lässt, weil der ist jetzt auch so ein bisschen eher nordischer Tradition. Also ich bin gespannt.
Ja. Ich bin gespannt. Okay. Wir müssen mal genau hingucken. Ja gut, okay. Naja, auf jeden Fall, wir waren dann auch immer in der Kirche und dann war auch die Kirche immer rappelvoll. Ansonsten war sie natürlich überhaupt nicht voll bei uns. Aber an Weihnachten, da kommen sie dann immer alle aus allen Löchern, wir ja auch, und gehen dann doch wieder hin. Das ist, finde ich, irgendwie einerseits ein bisschen verlogen, andererseits auch ganz schön. Aber es war dann wahnsinnig eng und wahnsinnig muffig und so auf dem Land, das riecht ja dann auch schnell mal nach Kuhstall. Also meine Mutter hat sich immer sehr beklagt darüber, über den Geruch in der Kirche. Sie fand sie nicht so schön. Und dieses Gesinge, da waren meine Schwester und ich immer fast zusammengebrochen vor Lachen. Also es war nicht immer so ganz, ganz ernsthaft, aber trotzdem auch schön.
Also ich kann mich gut daran erinnern, zu Bethlehem geboren geschmettert zu haben. Mhm. Ich kann mich gut daran erinnern, dass das, also ich kann mich an ein katastrophales Weihnachtsfest erinnern. Da hat mein Vater uns den ersten Kassettenrekorder geschenkt. Und meine Oma lebte noch. Und dann hat mein Vater in diesem Kassettenrekorder eine Kassette abgespielt. Mhm. Und nachdem er die abgespielt hatte, weinte meine Oma also wie ein Schlosshund. Und wir dachten alle, die ist so ergriffen. Und dann sagte sie so, ach, was für eine Verschwendung. Jetzt hast du das einmal abgespielt und jetzt können wir das ja nie wieder hören.
Oh Gott, das ist auch süß.
Die hatte nicht verstanden, dass man das so oft abspielen kann, wie man will. So, sie dachte, man drückt auf dieses Ding drauf, ja, dann spielt süß. Das einmal und nie wieder. Also daran kann ich mich erinnern. Ich weiß, das ist für einen modernen Menschen eine völlig unvorstellbare
Wahnvorstellung. Man konnte die Kassette ja noch umdrehen. Das wissen jetzt unsere Kinder, wissen das ja, glaube ich, gar nicht. Man konnte die Kassette umdrehen, aber dann noch eine andere Seite und immer hatte man Bandsalat und so.
Genau, ja, also meine, wie gesagt, meine Oma konnte sich das alles nicht vorstellen, das weiß ich so noch.
Süß.
Ja. Also,
na gut, ja, und sag mal Weihnachten, ne? Wir haben ja, als ich in Rom war, auch mal im Palazzo Colonna auch mal über Weihnachten gesprochen. Und da hast du ja gesagt, Weihnachten im Dezember ist ja eigentlich totaler Quatsch. Und das gefällt ja nicht immer allen Menschen. Jetzt musst du mir noch mal erklären, weil mein Weihnachtswissen leicht begrenzt, so Jesus und so, Geburt, das weiß ich schon, aber eigentlich ist er da gar nicht geboren. Und wie ist denn überhaupt Weihnachten entstanden? Ich glaube, das müssen wir heute noch mal so richtig aufrollen.
Ja, das ist eine sehr lange und sehr spannende Geschichte, aber Ich glaube, der spannendste Teil, der beginnt auf der linken Seite der Peterskirche. Also wenn du nach Rom kommst, gehst du auf den Petersplatz. Das kannst du dir jetzt ja vorstellen.
Ja.
Dann gehst du durch die Kolonnaden in den abgesperrten Teil. Da warst du noch nie. Dann gehst du von dort runter in die Petruskirche und zwar in den tiefsten Teil, den es unter der Kirche gibt. Das ist die uralte Totenstadt, die Nekropole, auf die der Petersdom gebaut worden ist und in der Petrus begraben sein soll. Also du gehst zum Petrusgrab, das liegt fast 15 Meter unter dem Altar.
Huh, okay.
Und das sind sehr schmale Gänge, sehr enge Gänge. Pius XII. Hat während des Zweiten Weltkriegs die Anordnung gegeben, ausgerechnet während des Krieges, ganz komisch, man soll, möge bitte unter dem Petersdom nach dem Petrusgrab suchen. Weil ich weiß, für uns kann man sich das immer nicht so leicht vorstellen. Die Menschen sind Jahrtausende in die Peterskirche gepilgert, ohne genau zu wissen, wo das Petrusgrab lag. Und Pius XII. Hat gesagt, ich möchte jetzt mal wissen, wo das ist. Und der hat also Grabungsstollen unter dem Hauptaltar graben lassen und ist auf etwas, auf dem Weg zu dem mutmaßlichen Grab, an dem Petrus begraben worden ist, auf etwas sehr, sehr Seltsames gestoßen. Nämlich eine ganz kleine Kapelle, die ist, ich würde mal sagen, wie lang ist die? 3-4 Meter, würde ich mal sagen, ist sie lang. Sie ist sehr schmal, es kann nur eine Person reingehen. Die liegt ganz in der Nähe von dem Petersgrab. Das ist die sogenannte Julia-Gruft. Und das Erstaunliche ist, wenn du dort reinkommst, siehst du eine Darstellung von Jesus Christus, die hast du so noch nie gesehen. Nämlich Jesus reitet, lenkt einen Wagen der Sonne.
Aha, okay.
Jesus lenkt einen Sonnenwagen und das war, dieser Fund war eine Sensation, weil er Weihnachten betrifft.
Okay, und wieso, was hat das mit Weihnachten zu tun?
Weil es gibt viele verschiedene Geschichten, wie Weihnachten entstanden ist, aber eine recht naheliegende betraf uns Heiden. Also wir waren noch Heiden, wir waren also noch nicht christlich und in der Zeit, in der wir Heiden waren, feiern wir ein Fest, das war uns als Heiden sehr wichtig, nämlich das Fest der Wintersonnenwende.
Ja, genau.
Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir saßen dann sozusagen in unserer Höhle und haben dann gemerkt, es wird langsam wieder wärmer. Das heißt, die Viecher haben wieder was zu essen, wir müssen nicht mehr nur in dicken Pelzen rumlaufen.
Die Tage werden länger.
Die Tage werden wieder länger. Und deswegen war dieses Fest der Wintersonnenwende für uns Heiden so wichtig, dass das gefeiert wird, eigentlich überall in der damals bekannten Welt. Also es gibt in Irland ein ganz berühmtes Denkmal, ein Höhlengrab, Newgrange heißt das. Da wird auch der wichtigste Teil des Grabes nur an einem Tag beschienen, nämlich am Tag der Wintersonnenwende. In Ägypten, also viele tausend Kilometer davon entfernt und ohne, dass sie miteinander Kontakt gehabt haben, bauen die das Gleiche. Der Sonnentempel in Karnak ist auch ausgerichtet auf den Tag der Wintersonnenwende, also sozusagen die Geburt der Sonne. Und wir Heiden haben also überall das gefeiert. Das passt den Päpsten natürlich nicht. Und deswegen sagen die also, damit die Heiden jetzt endlich auffeiern, das zu feiern, sollen die jetzt eine neue Sonne feiern, nämlich Jesus Christus. Aber es gab nie einen Beweis dafür, dass das stimmte. Aber als man dieses kleine Grab gefunden hat und man Jesus Christus als Sonne gesehen, also nicht am Kreuz, nicht so wie du das kennst, also Jesus als leidender Mann, sondern ganz anders, nämlich als Lenker des Sonnenwagens, da hat man gedacht, ach, guck mal an, das stimmt tatsächlich. Die Päpste haben gesagt, ihr feiert jetzt die neue Sonne und die neue Sonne ist Jesus und deswegen feiert ihr jetzt den Weihnachtstag als den Tag der Geburt der neuen Sonne. Das ist jetzt nicht mehr die Wintersonne, sondern das ist Jesus, die neue Sonne.
Gut, genau. Und eigentlich ist er aber gar nicht im Dezember geboren, sondern wenn man jetzt sich die Weihnachtsgeschichte anguckt, da kann das gar nicht sein, ne, dass er in so einer kalten Jahreszeit geboren wurde.
Richtig. Und dann hat also gegen diese Datierung des Weihnachtsfests auf den 25. Dezember gab es mehrere Proteste. Der erste Protest war ganz offensichtlich, weil die Päpste haben sich verrechnet. Der Tag der Wintersonnenwende ist der 21. Dezember, nicht der 25. Dezember.
Ja, also wir feiern ja bei 24., aber eigentlich 25., sagst du.
Genau, und wir feiern die Weihnachtsnacht, den Heiligen Abend. Das ist der Tag vor dem Weihnachtsfest. Und die Päpste haben sich, wie gesagt, schlicht und einfach verrechnet, weil eigentlich hätte der Weihnachtstag auf den 21. Dezember gelegt werden müssen. Die haben aber nicht genau gewusst, wann der Tag der Wintersonnenwende ist. Deswegen nehmen sie den 24. bzw. 25. Dezember. Weil die das aber nicht wissen. Es dauert immer eine Weile, bis man begreift, okay, die Tage werden länger, verstehst du? Deswegen kapieren die das nicht, dass es der 21. ist. Deswegen legen sie das Weihnachtsfest, die neue Sonne, Jesus Christus, wie gesagt, Kapelle, kleine Kapelle, da sieht man zum ersten Mal Christus als Sonne, neue Sonne, Weihnachten. Und die Christen gehen dagegen auf die Barrikaden, weil das nach der Schilderung der Bibel nicht stimmen kann. Weil in der Weihnachtsgeschichte, die kennst du ja natürlich, geht es darum, dass die Hirten auf der Weide sind des Nachts mit ihrer Herde und weiden da ihre Schafe mitten in der Nacht. Und dann kommt der Engel des Herrn zu ihnen und sagt, siehe, euch ist der Heiland geboren. Und das ist eigentlich unmöglich, weil Bethlehem so hoch liegt, dass dort nachts am 24. Dezember, also minus 10, minus 20 Grad gewesen sein müssen. Ja,
da frisst kein Schaf.
Nee. Nein, da können keine Hirten mit den Schafen gewesen sein. Also die frühen Christen wussten damals schon, dass die Hirten in Bethlehem auch des Nachts bei ihrer Herde bleiben. Aber das tun sie etwa zwischen April und September. Das heißt, wenn die Schilderung der Bibel stimmt, ist Jesus Christus nicht mitten im Winter, sondern irgendwann zwischen April und September geboren worden. Ja. Und deswegen war das Weihnachtsfest von da an irgendwie sehr umstritten, dass man gesagt hat, also das kann ja alles gar nicht so sein.
Aber trotzdem hat sich das ja nun durchgesetzt mit dem Dezember, aber sowas von. Also ich meine, wo wird überall Weihnachten gefeiert?
Das hat sich durchgesetzt. Es gibt eine zweite Tradition, die geht zurück auf den Tag von Maria Verkündigung, das ist der 25. März. Das hat wieder was mit der Sonne zu tun, weil rund um den 25. März ist die sogenannte Tag- und Nachtgleiche, das Äquinoctium nennt man das. Also das heißt schlicht und einfach, dass der Tag und die Nacht genau gleich lang sind. Und jetzt hat man sich im Christentum gefragt, also wann kommt denn jetzt der Engel des Herrn und bringt Maria die frohe Botschaft? Der Engel des Herrn kam zu Maria der Jungfrau und sagte, siehe, du wirst einen Sohn bekommen und du sollst ihn Jesus nennen. Und da hat man sich gesagt, das kann eigentlich nur an dem Tag gewesen sein, an dem der Tag die Nacht besiegt, nämlich am 25. März. Dann werden die Tage länger als die Nächte. Also der kommt ja nicht, was weiß ich, zu Beginn der Sommerferien oder irgendwie gerade, wenn... deswegen hat man gesagt, dieser Tag ist ideal. Und dann hat man gesagt, okay, wenn der Engel des Herrn am 25. März Maria angekündigt hat, dass sie einen Sohn bekommen wird, dann ist das Weihnachtsfest folglich der 25. Dezember. Also das ist auch eine Tradition, die es gibt.
Okay.
Und das hat sich dann auf der ganzen Welt durchgesetzt. Ja. Und das hat sich auch durch verschiedenen Kirchen gezogen. Also nicht nur können die Katholiken feiern den 25. Dezember, das tun noch ganz viele andere.
Gut, die Protestanten auch. Wer feiert den denn noch alles so? Ich meine jetzt, erstmal weißt du, wie viele Länder oder wie viel Prozent der Weltbevölkerung Weihnachten feiert? Hast du da so Zahlen? Wahrscheinlich jetzt nicht spontan, ne? Aber
es gibt 1,4 Milliarden Katholiken auf der Welt. Wenn du die orthodoxen Christen dazu rechnest, die evangelischen Christen dazu rechnest, dann die übrigen Christen, die es noch gibt, dann kommt man so auf etwa 2 Milliarden Menschen auf der Welt. Also die feiern sicherlich Weihnachten. Und dann, weißt du ja, hat sich das Weihnachtsfest auch ziemlich verselbstständigt. Also es gibt ja mittlerweile einen Weihnachtsmann in Japan in jeder Einkaufsmeile. Also das ist, obwohl die Shintoisten mit Weihnachten ansonsten nichts zu tun haben. Aber Weihnachten ist wahrscheinlich einer der größten Erfolge in der christlichen und katholischen Tradition. Also Weihnachten.
Und im Kapitalismus natürlich auch, weil ich meine, diese ganze Schenkerei und so, die bereitet ja auch vielen Menschen, die damit Geld verdienen, ganz viel Freude. Und es feiern natürlich auch Menschen aus anderen Kulturkreisen, die in einem Land leben, in dem Weihnachten gefeiert wird, auch oft Weihnachten den Kindern zuliebe. Und finde ich ja auch in Ordnung.
Ja, das mit dem Schenken hängt natürlich damit zu tun, dass also Christus als das größte denkbare Geschenk gilt, klarerweise, weil wenn, wie die Christen, du daran glaubst, dass du damit vom Tod erlöst wirst, also deswegen, das Weihnachtsfest ist ja aus christlicher, also aus katholischer Sicht kein Weihnachtsfest, es geht ja nicht um das Weihnachten, also um die heilige Nacht, sondern es geht, das nennt man Inkarnationem Dominem, also die Fleischwerdung Gottes. Und das ist ja eigentlich auch das Verrückte an diesem Glauben.
Ja, allerdings.
Ja. Also die Christen sind halt der Überzeugung, dass Gott beschließt, seinen Sohn wie ein Mensch auf die Erde zu schicken. Und das ist schon in der ganz frühen Kirche ein Riesenproblem.
Weil die
Vergöttlichung von Menschen war eine Sache, die war überall bekannt, war nichts Neues. Also weil die römischen Kaiser, angefangen von Julius Caesar, lassen sich als Divius, also als Gott, verehren. Das machen ganz viele römische Kaiser. Also ich glaube, so etwa 40 römische Kaiser werden als Gott verehrt. Also dass jemand auf die Idee kommt zu sagen, dieser Mensch ist ein Gott, das ist nichts Neues. Auch die Pharaonen in Ägypten lassen sich als Götter verehren. Also das ist jetzt keine Idee des Christentums. Das gibt es auch in anderen Kulturen. Und das wissen natürlich die frühen Christen auch. Und jetzt gibt es jede Menge Leute, die sagen, also diese Idee mit der Vergöttlichung eines Menschen ist ja dummes Zeugs. Das haben wir schon mal drüber gesprochen. Dieser Arius auf dem Fest, auf dem Konzil von Nicea, sagt ja, also das ist doch alles Quatsch. Wir wollen ja nicht drei Götter verehren. Und einen Gott kann man erstens nicht hinrichten. Das geht ja gar nicht. Also einen Gott ans Kreuz zu schlagen, das ist ja dummes Zeugs. Es gibt noch ein Problem, das sie damit haben und sagen, dann müsste man ja auch das Baby oder das Kind schon als Gott verehren. Das geht ja nicht, das wollen wir nicht. Also wie kann ein Baby oder ein Kind Gott sein? Das haut ja alles nicht hin. Und deswegen ist Christus zwar so eine Art Prophet, aber er ist nicht göttlich. Und das ist dann so ein ganz früher Streit in der Kirche. Die reden dann darüber, kann das sein oder kann das nicht sein? Und nachher setzen sich die durch, die sagen, nee, das geht eben doch. Und es ist tatsächlich, Gott ist tatsächlich ein Mensch geworden. Und das ist dann das Fest, das die Kirche feiert.
Aber wann fing das, also wie wurde das denn ganz früher gefeiert zu Beginn und wann hat sich das denn so verselbstständigt mit diesen ganzen Geschenken und dem Tannenbaum und das klingt ja überhaupt nicht nach dem, was es mal war.
Ja, also das hat sich dadurch verselbstständigt, also erstmal, weil die Heiligen Drei Könige daran noch beteiligt waren, Epiphania, 6. Januar, die kommen ja mit Geschenken.
Ja.
Da weiß man nicht genau, also die Geschichte hat sich dadurch verselbstständigt, weil wir haben da rein interpretiert, dass es drei Heilige Drei Könige sind. In der Bibel steht kein Wort von drei. Da steht, es kamen Magier aus dem Morgenland, aber da steht nicht ein und zwei, drei oder vier oder fünf. Wir kommen auf die Zahl drei, weil da steht, es kamen Magier aus dem Morgenland und sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Ach so, ja.
Und deswegen, wir kommen jetzt nicht auf die Idee, dass, was weiß ich, zwei Magier drei Geschenke dabei haben können oder ein Magier drei Geschenke, sondern wir sagen drei Geschenke, dann müssen es auch drei Magier sein. Ich meine, es könnten ja auch vier Magier sein und einer hatte kein Geschenk dabei, also.
Aber so sind die Krippen auch ein bisschen übersichtlicher. Schon mal vor, es waren 20 Magier. Das wird ja alles nirgends hinpassen mehr.
Stimmt. Also deswegen sagen wir drei Geschenke, drei Magier. Das hat natürlich auch mit den Geschenken zu tun. Und der Baum ist so eine Erfindung, das geht zurück ganz früh in das Germanentum. Da gibt es so etwas wie heilige Bäume. Da geht es darum, deswegen kommt der Tannenbaum irgendwann ins Wohnzimmer. Aber die ursprüngliche Idee ist halt, das größte Geschenk, das es je gegeben hat, ist die Geburt von Jesus Christus. Und ja, und wie gesagt, bis zu meinen Schwestern in Goldenstein, meinen drei Nonnen, die jetzt sich auch gerade auf Weihnachten vorbereiten.
Ja, wie geht's denn denen so? Also, du bist doch immer im Austausch.
Ja, also wir haben jetzt also neulich sehr lange telefoniert mit Schwester Bernadette. Also die zittern jetzt auch so ein bisschen, weil gerade jetzt in der Weihnachtszeit wird die Entscheidung im Vatikan vorbereitet.
Aha.
Also das war ein langes Hin und Her. Du weißt, die drei Ordensfrauen. Jetzt liefere ich dir endlich mal eine Steilvorlage für dein Lieblingsthema.
Na, jetzt geht's wieder los. Dein Lieblingsthema vermutlich, ja.
Nein, das ist dein Lieblingsthema, weil du weißt wahrscheinlich nicht, bei Männerorden, bei vielen Männerorden gilt die Regel, dass drei Männer ein Konvent gründen können. Also ab drei kann es ein Kloster sein. Bei Frauen gilt diese Regel nicht. Bei Frauen müssen es sechs sein.
Ah, so, also eine Frau zählt, also ein Mann zählt so viel wie zwei Frauen.
Genau, ich wusste, dass dir das gefallen wird.
Ja. Ach, es ist wieder unfassbar. Ja, gut. Und das heißt, sie brauchen jetzt dringend noch drei Frauen.
Also der springende Punkt ist, also du kannst ja mal auf irgendeiner Party mal den Witz machen, mathematisch, wie viele Frauen gelten für einen Mann in der katholischen Kirche? Es sind nicht 2,2 und 2,9 oder 3,4, es sind 2,0 Frauen auf einen Mann, weil sechs Frauen ein Konvent, aber drei Männer ein Konvent.
Und ein Mann ist also doppelt so wichtig.
Genau, ein Mann zählt zwei Frauen. Mhm. Dann können wir nachher noch zu meinem Lieblingsthema Polygamie nachher übergehen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt also in dem Konvent und die haben ja, weil es dieses Konvent Goldenstein gibt, das seit über 150 Jahren, da haben also viele, viele Nonnen gelebt und hat also, das ist eine sehr, sehr lange Tradition, aber das blutete dann immer mehr aus und irgendwann waren diese drei Ordensfrauen übrig geblieben. Und dann hat, weil die päpstlichen Rechte sind, also dem Vatikan unterstehen, hat der Vatikan gesagt, so jetzt ernennen wir mal einen Kommissar, so heißt das, apostolischer Kommissar. Und dieser apostolische Kommissar wird der Chef von diesen drei Frauen. Und hat dann im Jahr 2022 gesagt, dass die in diesem großen Kloster wohnen, das ist ja nicht so gut. Die sollen das bitte überschreiben, behalten aber das Wohnrecht. Dann stellte sich raus, dass man der Propst der Meinung war, das Wohnrecht haben die nicht mehr, weil sie zu krank waren, und hat sie in ein Altenheim verfrachtet. Dann tauchten diese armen drei Frauen in dem Altenheim auf, fühlten sich dort furchtbar unwohl, weil sie einfach auch nicht mehr zusammen waren, weil das kein Kloster mehr war und vor allem, weil sie ihre Umgebung verloren hatten. Und das ist jetzt so eine Sache, die hat mich jetzt persönlich geärgert. Der Vatikan hat also den Nonnen jetzt geschrieben, ich habe den Brief gesehen, dass man darauf Rücksicht nehmen wolle, dass sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Mhm. Und ich finde, gewohnte Umgebung ist jetzt so ein Begriff, der hat mich auch geärgert, weil Schwester Bernadette ist mit 18 in das Kloster eingetreten. Das heißt, sie lebt seit 70 Jahren in diesen Räumen, aber ist eine Frau, die 70 Jahre in Räumen gewohnt hat, in einer gewohnten Umgebung.
Ja, gut, es ist
die gewohnt. Ist einfach zu Hause, oder?
Das ja, würde gut, ich klar, die brauchen irgendeine Art von Formulierung, die aber irgendwie so ist, dass man auch sagen könnte, naja, es könnte ja theoretisch auch aufs Dorf zutreffen, gewohnte Umgebung, dass sie jetzt nicht in die Schweiz auswandern muss oder einen Ort weiter oder so. Ich glaube, die lassen sich da einfach so ein bisschen Spielraum offen mit so einer Formulierung.
Also in dem Brief steht drin, wir nehmen Rücksicht darauf, dass sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben möchten. Okay. Und ich finde schon, also weißt du, wenn ich jetzt eine Woche in einem Hotel gewesen bin, dann kann ich das verstehen, dass der Hotel je zu mir sagt, naja, sie haben sich an ihre Umgebung ja gewöhnt. Das ist nach einer Woche, glaube ich, okay. Aber lebt man nach 70 Jahren noch in der gewohnten Umgebung? Und die ist dann zu Hause, schlicht und
natürlich.
Einfach.
Natürlich. Und das heißt ja auch immer, einen alten Baum kann man nicht verpflanzen. Und ich glaube, da ist dann irgendwann auch was dran. Diese Frauen würden einfach sehr, sehr leiden, wenn man sie da wegzerren würde. Und aber sag mal, hat der Papst denn jetzt auch wirklich Wind von der Sache bekommen? Oder sitzen im Vatikan irgendwelche Leute, die so nervigen Schreibkram erledigen?
Nein, also der hat offenbar auch Wind von der Sache bekommen. Das kann man an einer ganz einfachen Sache erkennen. Also wie gesagt, nochmal kurz zurück. Die müssen also in das Altenheim, dann hauen die aus dem Altenheim ab, besorgen sich einen Schlüsseldienst. Der Schlüsseldienst bricht das Kloster auf. Die Frauen tauchen in dem zu dem Zeitpunkt völlig verwüsteten Kloster auf, weil in der Zwischenzeit da Leute gewesen sind, die haben das offenbar geplündert. Dann taucht die Polizei vor der Tür auf, weil es also eine Anzeige gibt wegen Hausfriedensbruch, weil die Nonnen sind da ja eingebrochen. Die Polizistin, die aber selber mal in diesem Kloster war und die Nonnen auch kennt, sagt, nee, das ist also eine zivile Geschichte, das ist kein, hier geht es nicht um Gangster, die einen Einbruch begangen haben. Und dann haben die dieses Kloster so langsam wieder in Schuss gebracht, also haben sich ja von vielen Helfern helfen lassen, haben aber, so ist das nun mal in einem Orden, ja keinen persönlichen Besitz mehr. Ne? Das haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Genau. Wenn du also die Profess abnimmst, das Gelübde, dann gibst du auch den privaten Besitz über. Also hat dieser Propst Grassel auch erstmal ganz schnell eine der Wohnungen der Nonnen verkauft, behält die Pensionszahlungen, die haben ja als Lehrerin gearbeitet in dem Land, die werden einbehalten, die bekommen sie auch nicht.
Und eben, er darf das dann alles haben, ne? Beziehungsweise nicht er persönlich, sondern er nimmt das dann auch wieder für die Kirche oder wie funktioniert das dann?
Ja, zur Zeit weiß man nicht, was damit passiert, weil er verwaltet das. Auf jeden Fall leben die jetzt zu dritt von 50 Euro im Monat. Das ist nicht Wahnsinn, viel.
Nee, wirklich nicht. Das wird ein kleines, sparsames Weihnachten. Zum Glück unterstützen ja ganz viele Menschen im Dorf, die, ne? Ja.
Genau. Und jetzt haben die sich also, hat dieser Propst Grassel aber den Nonnen gestattet, in dem Kloster zu bleiben. Allerdings unter der Auflage, dass sie die Klappe halten müssen. Sie dürfen also keine Unterstützer mehr haben, keine Helfer mehr, keinen Insta-Account. Man will die ganz offensichtlich mundtot machen. Mhm. Und die haben ja bisher von einer unglaublichen Popularität auf der ganzen Welt gelebt. Die haben 250.000 Follower. Und deswegen haben die also gesagt, das akzeptieren wir nicht. Wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Wir möchten, dass sich der Vatikan einschaltet. Und jetzt ist das so, wenn du den Vatikan einschaltest, dann kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit damit rechnen, dass das Monate, in einigen Fällen Jahre dauert, bis ein solcher Konflikt beigelegt hat. Ich kann mich an einen Extremfall erinnern, der betraf einen afrikanischen Bischof, Milingo hieß der, Emmanuel Milingo. Der hat 8 Jahre auf eine Entscheidung und einen Empfang durch den Papst gewartet. Also das kann sehr, sehr lange dauern. Mhm. In diesem Fall ging das so blitzartig, weniger Tage kam eine Antwort aus Rom, also ganz, ganz schnell, dass man jetzt in der Weihnachtszeit darüber nachdenken werde. Und wenn das so schnell geht, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, dass die entscheidenden Stellen gedacht haben, der Papst hat davon Wind bekommen, da müssen wir jetzt echt richtig Gas geben.
Und hat der Papst immer so eine Mappe, so wie das so bei so ganz hohen, also bei Menschen in hohen Ämtern ist, die kriegen dann einmal am Tag so eine Mappe vorgelegt mit so ganz vielen einzelnen Zetteln drin und müssen immer rüber gucken und was unterschreiben und weiterblättern und so. Ist das beim Papst auch so oder wie funktioniert das?
Das ist so ähnlich. Also das funktioniert ein bisschen anders, sondern das funktioniert so, es gibt also feste Besuchszeiten der wichtigsten Kardinäle. Also der Kardinal, nehmen wir an, für die Glaubenskongregation, unser geliebter Kardinal Fernandez, das weißt du ja, der kommt also zu einem bestimmten Termin zum Papst und hat eine Mappe dabei und sagt, das sind alles Punkte, die betreffen die Glaubenskongregation. Dann legt er zum Beispiel auch Schreiben vor, die er sich ausgedacht hat. und dann muss der Papst also gucken, ob das alles okay ist. Dann kommt der Kardinal, der ist zuständig für, was weiß ich, die Ordensleute. Die Chefin ist ja eine Frau, Schwester Brambilla. Mhm. Ja. Die wird auch beim Papst auftauchen. Die hat dann auch eine Mappe dabei. Und eine der Punkte werden diese 3 Frauen sein. Und dann wird man sagen, was können wir da jetzt machen?
Und dann
allen gerecht zu werden.
Ja. Und berät der Papst sich dann auch mit wem berät er sich oder tut er das überhaupt? Weißt du das? Also mit seinem Privatsekretär oder wenn er noch so eine Hörerin, Brigitte, die fragte, wer ist denn jetzt der Mann aus Afrika, der immer neben dem Papst sitzt und so. Also da sind ja so ein paar Leute, die immer in seinem direkten Umfeld aufkreuzen. Spricht er auch solche Fragen mit denen? Weißt du das?
Also erstmal zu dem Afrikaner, das ist Dr. Edward Danyang Daleng. Das ist ein, der ist aus Nigeria, das ist ein Mitbruder, das ist also auch ein Augustiner, der ich kenne den auch so ein bisschen, der hat einen ganz kolossalen Vorteil, was seinen neuen Job angeht, nämlich der ist sozusagen zuständig für alle Besucher beim Papst und der ist wirklich extrem kontaktfreudig. Also das ist so ein Typ, wenn du auf den zugehst, dann nimmt er dich in den Arm und sagt, kennst du den, machst du das, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Also der redet auch sehr schnell und ist also das Gegenteil von einem Kirchenmann, wie du ihn dir vorstellst. Also der ist weder reserviert noch ruhig, sondern der kennt im Vatikan wirklich jeden. Also es ist beeindruckend, wen der alles kennt. Der ist auch ein großer Fußballfan, soweit ich weiß. Also,
okay. Und wohnt er dann auch bald mit ihm in der WG? Was ist überhaupt mit der WG? Wir dürfen jetzt den Faden nicht verlieren. Ich biege schon wieder ab. Aber der Papst wollte doch so eine WG da aufmachen.
Das ist doch nicht klar, wann die in den apostolischen Palast einziehen. Ist auch noch nicht klar, wer damit einzieht.
Ah, okay.
Aber dieser Dr. Edward, der ist jetzt natürlich ganz nah am Papst jedes Mal, aber der ist zuständig für alle Besucher. Das hat ganz lange haben das andere Leute gemacht, aber jetzt ist dieser Danyang Daleng, also da ganz wichtig. Und das ist auch eine gute Wahl. Also das ist jemand, der ist super freundlich, der ist kann sich unheimlich gut merken, ist 48 Jahre alt, ist Doktor für Moraltheologie. Ich glaube, das ist eine gute Wahl.
Ja, okay, gut, hätten wir geklärt, wer das ist. Aber ob jetzt der Papst sich so berät mit seinen engsten Leuten, wissen wir nicht. Ne? Oder ob er das alleine entscheidet oder im Gebet. Oder wie macht so ein Papst das, wenn er das so eine Frage hat, über die er nachdenkt?
Das ist bei den Päpsten sehr unterschiedlich. Johannes Paul II. Zum Beispiel war jemand, der war extrem beratungsfreudig. Also der hat das immer so gemacht, dass wenn schwierige Fragen anstanden, hat er bei sich zu Hause die Leute alle eingeladen. Und dann waren da 20, 30 Leute rund um den Tisch. Und dann hat er gesagt, so jetzt sagt mir mal bitte jeder seine Meinung. Dann hat er sich das alles angehört. Und irgendwann, wenn alle gesprochen hatten, hat er dann gesagt, so, ich fühle mich jetzt informiert und danke, dass ihr da wart. Und dann traf er eine Entscheidung. Es gab so ein Beratergremium. Bei Josef Ratzinger gab es etwas Ähnliches, aber der war sehr viel beratungsresistenter. Also der hatte sehr viel weniger Einfluss von anderen gegeben. Bei Franziskus, der hat vor allem, was Personalentscheidungen angeht, sehr, sehr, sehr einsam getroffen. Also der hat einfach Leute genommen, die er mochte. Also da gab's keine großen Gremien, da gab's irgendwie keine komplizierten Entscheidungen, sondern wenn er sagte, den mag ich um mich herum haben, dann ist das auch okay. Er hatte zum Beispiel einen, Kammerdiener, kann man glaube ich sagen, Pier Giorgio Zanetti. Das ist ein groß aufgeschossener Mann, der sieht aus wie der geborene Butler. Also sehr groß, sehr diskret, hat einen schicken Anzug an, hat immer die Tasche des Papstes in der Hand. Also den gibt es immer noch, der ist auch rund um den Papst, aber der hat mit den Beratungen nichts zu tun. Es gibt bei vielen Päpsten dann so jemanden, dem sie wirklich vertrauen. Häufige sind das Beichtväter.
Okay,
Wem der Papst beichtet, ist in der Regel geheim.
Ach so, das weiß man gar nicht.
Nein.
Aber er beichtet schon. Also stimmt, ja. Hat denn ein Papst was zu beichten? Der muss ganz so viel. Anständig. Wieso?
Franziskus hat ganz oft darüber geredet, dass er gesagt hat, also alle 10 Tage muss ich beichten, weil die vielen Sachen, die bei mir daneben gehen. Also Der hat einen privaten Beichtvater. Es gibt auch Päpste, die, wie gesagt, wer das ist geheim. Die sprechen aber schon mal darüber und sagen, es gibt so Sachen, über die rede ich dann auch mal mit meinem Beichtvater. Das ist für die eine ganz wichtige Figur. Und der Papst hat das war so ein super Beichten gemacht. Also nicht er selber, sondern das war so eine ganz moderne Form. Der ist also selber in den Beichtstuhl gegangen in der Peterskirche, ohne dass es jemand wusste. Also der hat sich einfach in irgendeinen Beichtstuhl gesetzt. Und dann haben sich die ganz normale Leute an den Beichtstuhl angestellt, die einfach beichten wollten. Und erst ganz kurz, bevor sie wirklich in den Beichtstuhl gekommen sind und dann gesagt haben, gelobter Jesus Christus, sagt man dann. Und meine letzte Beichte war dann und dann. Und kurz bevor sie das sagten, raunte ihnen dann ein Angestellter zu. Sie beichten übrigens nicht bei irgendjemandem, sondern beim Papst persönlich. Der sitzt da jetzt im Beichtstuhl.
Und dann sind die alle in Ohnmacht gefallen oder haben gekreischt oder haben sich das nochmal anders überlegt oder wie läuft es dann ab in der Regel?
Also ich habe das nie gesehen. Also ich habe den Papst im Beichtstuhl gesehen, aber ich habe mit den Menschen, die da gebeichtet haben, die wollten auch nicht darüber sprechen. Also es gab einige, die gesagt haben, ich war sprachlos. Ich wusste jetzt nicht genau, was ich sagen sollte. Ja,
das glaube ich.
Ich habe dann immer überlegt, werden die Leute vorab ausgesucht? Also werden da Leute rausgesucht, die was besonders Interessantes zu beichten haben?
Aber das weiß man ja nicht. Das siehst du denen ja nicht an der Nasenspitze ab.
Ja gut, aber vielleicht gibt es ja jemand, der sagt, also ich habe was total Interessantes zu beichten. Kann ich bitte zum Papst kommen? Oder?
Ja, das ist ja eine leichte Masche dann. Und danach ist da gar nichts. Die denken sich das aus, nur beim Papst zu sein, dann müssen sie anschließend nochmal beichten, weil sie gelogen haben.
Ja,
das
stimmt. Ja, oder ich weiß nicht genau, ob der Papst... Oder vielleicht gab es auch so einen Filter, dass Leute, die ganz besonders schlimme Sachen gemacht haben, dass die dann vom Papst weggehalten wurden, damit er nicht irgendwelche fiesen Sachen hören musste. Also
nach allem, was ich jetzt weiß, sind die Leute, die ganz viel und Schlimmes beichten müssen, sitzen ja eh schon im Vatikan. Aber das darf ich ja jetzt nicht sagen, nach all deinen Schilderungen.
Ja,
mir fällt gerade mal was ein zum Thema so Ratschlag, weil ich habe mal einen Podcast gehört mit Markus Gabriel, dem Philosophen, und der hat erzählt, dass er auch bei Papst Franziskus war, da auf irgendeinen Vortrag und so weiter. Er durfte bei ihm in der Nähe auch übernachten da und hat ihn morgens beim Frühstück getroffen auf einmal. War er ganz perplex, weil er neben Papst Franziskus saß. Und dann hatte der Markus Gabriel gerade so ein Problem und wusste nicht genau, also musste eine Entscheidung in seinem Leben treffen und hat den Papst gefragt, so wie mache ich das denn? Nach welchen Kriterien soll ich mich entscheiden? Und dann hat der Papst gesagt, geh dahin, wo du ein bisschen mehr Mut brauchst. Und das fand ich total gut. Fand ich total schön. Also, dass man sich bei so schweren Entscheidungen überlegt, so, wo brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Mut, als ich mir zugetraut hätte. Und dafür entscheidet man sich dann. Fand ich, also es hat mich berührt.
Ja, fand ich auch, finde ich auch gut. Aber der Papst war bekannt dafür, dass er Tipps gegeben hat. Er hat besonders gerne Ehe-Tipps gegeben.
Ach was, da kannte er sich auch so gut mit aus.
Ja, das hat mich auch immer, fand ich auch immer erstaunlich. Aber es gibt Eheleute, die kommen also nach Rom, wenn die sehr lange verheiratet sind und möchten sich ein weiteres Mal segnen lassen. Das sind also Leute, die sind schon 30 Jahre verheiratet, 40 Jahre verheiratet, die kommen dann nach Rom Und die dürfen dann auch in die Generalaudienz, in die große Audienz. Und der Papst ist dann immer wieder zu denen hingegangen und hat den Tipps gegeben. Also ich erinnere mich an einen, den hat er mir gegeben.
Nämlich?
Er wollte wissen, du bist ja auch lange verheiratet. Und ich habe gesagt, ja, ich bin auch lange verheiratet. Und dann hat er gesagt, also eine Sache ist in einer Ehe ganz wichtig. Niemals ins Bett gehen, wenn der Streit noch schwelt. Sondern ja, gut, okay. Immer den Streit beilegen und erst dann schlafen gehen. Also nicht im Streit sich ins Bett legen, das ist nicht gut.
Gut, ja, gut. Das ist schon eher, das hat man schon häufiger mal gehört, aber das finde ich auch gut, ja.
Siehst du, also das.
Also kleiner Paartherapeut steckt in ihm.
Genau. Aber jetzt nochmal zu den Nonnen. Also die Nonnen sind jetzt also ganz aufgeregt, weil jetzt also bald eine Entscheidung gefällt werden wird. Und dann wird sich jetzt rausstellen, ob sie, und das ist der springende Punkt, einen neuen apostolischen Kommissar bekommen. Also ob der Props, der bisher für sie zuständig ist und mit dem, wie du weißt, wie ich gerade erzählt habe, wird nicht so besonders gut zurechtkommen.
Nee, es war nicht so ein super Team da.
Genau. Und ob sie jetzt einen neuen bekommen, und sie haben einen Favoriten, das ist ein Abt, der war bei ihnen schon Messdiener. Also der kennt die Nonnen und das Kloster in- und auswendig. Und der wäre auch bereit, sich um die zu kümmern. Und da ist jetzt die große Frage, wird der Vatikan dem zustimmen? Und jetzt sind die Nonnen also ganz aufgeregt, die bereiten sich auf Weihnachten noch vor. Also ich habe mit Schwester Bernadette gesprochen, die hat gesagt, ja, blöd ist ja, wir haben ja jahrelang immer am Heiligen Abend einen Fisch gegessen, weil mein Vater dem Kloster immer Karpfen spendiert hat zum Heiligen Abend. Einmal hat sich aber die damalige Oberin an dem Karpfen verschluckt und danach war Fischessen am Heiligen Abend verboten. Und Karpfen gibt es also nicht mehr, sondern wir mögen aber immer noch gerne Fisch, deswegen lassen wir uns eine geräucherte Forelle bringen. Und die hat ja nicht so viele Gräten und am Weihnachtstag gibt es dann Wiener Schnitzel, weil die Damen essen so gerne Wiener Schnitzel.
Da würde mein Sohn auch gerne dazukommen.
Siehst du.
Ja.
Vielleicht, wenn du, man weiß ja nicht, ob wir den weiten Weg nach Salzburg nicht scheuen.
Nee, also ich glaube nicht. Wir haben hier die Bude so voll. Wir können hier nicht abhauen. Da sitzt der ganze Besuch, sitzt dann ja ohne uns. Nee. Also Schnitzel kriegen wir ja auch noch gerade hin. Vielleicht nicht genau das Wiener Schnitzel, das da in Salzburg, aber ach ja, aber gut.
Na gut, ja. Und jetzt der Papst muss sich jetzt natürlich noch vorbereiten, weil im Frühjahr, also im Januar, ist ja sein erstes Konsistorium. Das heißt, die ganzen Kardinäle
heißt
kommen nach
das? Rom. Ach so, ja, die ganzen Kardinäle, die ihn gewählt haben, die sieht er dann wieder.
Genau, und ganz genau. Und das Wort Konsistorium, das ist eine uralte Tradition, die geht auf den Hof der römischen Kaiser zu, weil der römische Kaiser hat gesessen und die Berater mussten stehen. Und wenn er jetzt einen Berater hören wollte, dann hat er ihn darum gebeten, näher zu treten. Konsistorium heißt eigentlich eine Einladung, näher zu treten.
Ach so.
Und dann durfte er den Kaiser beraten und deswegen heißt das Wort Konsistorium, dazutreten heißt es wortwörtlich. Deswegen heißt es Konsistorium und die kommen dann und im Vatikan machen sich jetzt alle schon noch immer lustig, weil sie glauben, dass Leo da seine erste große Niederlage erleben wird, weil ein Konsistorium ist halt, ja, ganz einfach. Franziskus hat die Konsistorien gemieden wie der Teufel das Weihwasser.
Jetzt nochmal ganz von vorne. Also erstmal treffen die sich auch wieder in der Sixtinischen Kapelle, so in der Villa.
Nein.
Dafür gibt es einen anderen Raum. Okay.
Es gibt einen Konsistoriumsaal. Das ist so, stell dir das mal vor, wie so eins von diesen modernen Kinos. Also ganz ganz unten ist also der Pult, da sitzt der Papst und die Stuhlreihen der Kardinäle, die in diesem Saal sitzen, die steigen so nach oben an. Also aber wie in einem Hörsaal der Uni oder wie in einem modernen Kino.
Bloß, dass die da stehen und nicht sitzen, was ja ich mir irgendwie gerade ein bisschen komisch vorstelle.
Nee, die sitzen.
Ach so, sitzen schon. Ach so, Gott, ich dachte schon, die müssen alle. Okay, und was machen die da jetzt genau? Was wird da beraten, besprochen und wieso Niederlage?
Das ist ja der springende Punkt. Franziskus hat die Konsistorien gemieden, wie der Teufel das Weihwasser, weil bei diesem Konsistorium gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wenn du ein junger Papst bist, wie Leo der 14., dann glaubst du halt noch daran, dass diese Kardinäle wohlwollende, ältere, nette Herren sind, die miteinander ganz brüderlich zusammen ins Gespräch finden. Das ist halt die, sagen wir mal so, die optimistische Sicht der Dinge, während die pessimistische ist, dass es eine Quasselbude ist von Leuten, die sie alle nicht ausstehen können.
Ja, wenn man den Film Konklave gesehen hat, dann hat man auch gedacht, oh Gott, wenn es wirklich so ist, dann gute Nacht.
Meinung war Franziskus, dass das eine Quasselbude ist, in der die Leute sich gegenseitig alle spinnefeind sind.
Wo ist denn die Nächstenliebe? Die suche ich da ja immer.
Genau, deswegen hat er gesagt, also nee, Konsistorium will ich gar nicht. Er hat sehr selten ein Konsistorium gemacht. Leo der 14. macht jetzt ganz schnell ein Konsistorium, wie gesagt, weil er also noch jung und optimistisch ist und aus einem Orden das offenbar so kennt, dass die Menschen wohlwollend miteinander umgehen. Also ich bezweifle das jetzt mal bei der derzeitigen Zusammensetzung des Kardinalskollegiums. Die haben zwar ihren Chef gewählt, aber die Kirche hat zurzeit so massive Probleme auf der ganzen Welt und die Unterschiede zwischen den konservativen und progressiven Kardinälen ist mittlerweile auch so groß, dass ich glaube, das wird auf ein klares Hauen und Stechen.
Aber ihr Chef ist doch unfehlbar. Ich verstehe das gar nicht. Was können die denn kritisieren? Ist doch der Nachfolger Jesu.
Ja, also es ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, sozusagen. Ja. Aber natürlich, es gibt ein paar ganz heiße Eisen, die jetzt der Papst angefasst hat, schon in Beginn seiner Laufzeit. Also es beginnt mal erstens damit, dass er die lateinische Messe wieder hat zelebrieren lassen. Und da gibt es ganz, ganz viele Progressive, die sagen, also das geht auf gar keinen Fall. Also wir wollen keine Reise zurück. Also das ist einfach völlig falsch. Zumal die auch meiner Ansicht nach völlig zu Recht immer noch darauf hinweisen, die alte lateinische Messe ist nun mal verbunden mit dem sogenannten Karfreitagsgebet, also dem Gebet, dass der Herr doch bitte uns vor den hinterhältigen Juden schützen möge. Das Gebet hatte, abgesehen davon, dass es in sich schon antisemitisch war, noch eine andere Peinlichkeit. Ich erinnere mich daran, bei diesem Gebet ist das einzige Fürbitte, bei der man sich nicht hinknien darf. Also um nochmal zu betonen, wie falsch die Juden sind, war das ein Gebet, das war die einzige Ausnahme, in der man sagte, da darf man sich nicht hinknien. Und das ist alles mit der alten Messe verbunden. Und deswegen gibt es ganz viele Progressive, die sagen, das haben wir alles überwunden. Und diesen ganzen alten Klump, den wollen wir echt nicht zurück.
Ja, zumal gerade in diesen Zeiten muss man wirklich auch ein Zeichen gegen den Antisemitismus der Welt setzen.
Also das sehe ich ganz genauso.
Der Vatikan ganz weit vorne sein, jetzt gerade nach dem, was jetzt passiert ist bei dem jüdischen Fest in Australien. Ja,
ja, eben, deswegen finde ich auch, also dass diese alte Messe ist nun mal mit diesem Antisemitismus verbunden. Und deswegen finde ich, dass die Progressiven sagen, das ist ein absolutes No-Go. Total richtig. Die Konservativen werden sagen, also wenn der Papst uns die alte Messe nimmt, das ist also ein großes Verbrechen. Das wird krachen, da bin ich mir ganz sicher. Er hat jetzt in New York einen Nachfolger von Kardinal Dolan ernannt, der ein ganz progressiver amerikanischer Bischof ist. Das wird in der amerikanischen Kirche, aber vor allem unter allen Konservativen, wird das zu einem riesigen Aufschrei führen, weil Dolan in New York galt als ein klarer Unterstützer von Donald Trump, war ein klarer Unterstützer der ganzen konservativen Linie. Dolan war einer von denen, die auch die Politik von Donald Trump, dass Immigranten aus den USA zu verschwinden haben, nicht wirklich laut kritisiert hat. Also deswegen ist, dass der Papst Dolan abberuft und einen ganz progressiven jungen Mann dahinsetzt, das ist ein ganz klarer Schlag ins Gesicht wiederum gegen die Konservativen. Der Gute heißt Ron Hicks.
Deswegen, also es geht ja aber auch immer hin und her. Ne? Ist immer so ein Schlingerkurs bei Papst Leo nach wie vor.
Ja, also man kann sagen Schlingerkurs oder ein sowohl als auch. Das ist jedes Mal, alle kriegen immer so ein bisschen was. Ich weiß, wir haben ja schon öfter darüber geredet, ob das gut gehen kann. Aber sicher ist das. Es gibt ganz sicher bei dem Konsistorium echt genug Stoff, um sich wirklich richtig an die Gurgel zu gehen.
Aber und wird das nach außen dringen? Entschuldige, wird das nach außen dringen auch, wenn die sich da so richtig an die Gurgel gehen? So
ja, also weißt du, ich würde dich ja zu gerne dazu einladen, weil das ist eine Woche, in der geht es zu auf der Safari in Afrika. Du kennst das ja, also da gibt es die Jäger und das Wild, das gejagt wird und das ist bei dem Konsistorium genauso. Die Kardinäle kommen aus der Konsistoriumshalle, dann stehen da jede Menge Journalisten und die laufen hinter den Kardinälen her, wie der Jäger hinter der Kuh. Und stellt sie dann manchmal und sagt, worüber haben sie denn heute geredet? Die dürfen nichts sagen natürlich, ganz viele quatschen aber trotzdem. vor allem die, die gerade sauer sind, die sagen, also was weiß ich, uns soll die alte Messe genommen werden. Es wird mit Sicherheit wieder um, da, um die Figur Mariens gehen, dass man sagt, also die ist ja sozusagen abgekanzelt worden. Ja,
wir sprachen drüber, genau.
Genau, also weil sie, genau, dann wird es Leute geben, die sagen, also dass die Progressiven werden stinkesauer sein und sagen, also dass ihr die alte Messe wieder erlaubt, ist ja großer Quatsch. Also ich denke, das wird eine spannende Zeit, wenn die fliehenden Kardinäle traben dann über den Petersplatz und Journalisten, die keine Gnade kennen, laufen dann hinter ihnen her und versuchen
so wie du?
Sie, genau,
du mittendrin,
mit Fahrradhelm, versuchen sie zu stellen. Ja. Das beginnt am 7. und 8. Januar, nach dem Epiphania-Fest, also nach den Heiligen Drei Königen. Ja. Deswegen denke ich mal, ich bin sehr gespannt und unter anderem, ich bin unheimlich gespannt, auch weil der Papst wird jetzt zum ersten Mal auch etwas sagen müssen über Polygamie. Das ist in Afrika ein immer wichtigeres Thema.
In Afrika ist es einfach ein eher normales Thema und das passt nicht so richtig zur Kirche, ne? Das ist das Problem.
Richtig. Es gibt also unglaublich viele Männer in Afrika, die polygam leben, also mehrere Frauen haben. Es gibt Priester, die mit mehreren Frauen zusammenleben in der katholischen Kirche. Das gibt es auch. Also da ist die Tradition, dass Männer mehrere Frauen haben dürfen, eine sehr alte und in vielen Ländern weit verbreitete.
Wenn jetzt die Frauen auch mehrere Männer haben dürften, da würde ich sagen, kann man sich ja darauf einigen.
Ich sage ja nur, das wird eine ganz heftige Diskussion. Bei den Afrikanern liegt das total am Herzen. Aber ich möchte noch mal eins über diesen Papst sagen. Also worauf ich auch gespannt bin bei diesem Konsistorium ist, das ist der erste Papst in der ganzen langen Geschichte der katholischen Kirche, der diese Probleme vor Ort in den Ländern zu denen wir früher gesagt haben, Entwicklungsländern, in sehr armen Ländern wirklich kennt. Also kein anderer Papst hat selber diese Probleme in Afrika. Der Papst kennt Nigeria sehr, sehr gut, war oft in Nigeria. Es gibt viele Augustinermönche in Nigeria. Es gibt da große Städte, in denen sie Schulen haben. Der weiß ganz genau, dass die Realität vor Ort, vor allem was Priester und ihren Kontakt zu Frauen, zu Geliebten, aber auch wie das ist mit Männern, die mit mehreren Frauen, der kennt sich da wirklich aus. Also der kennt das nicht nur vom Hörensagen, wie alle seine Vorgänger.
Deswegen die Frage ist ja nur, was er darüber denkt. Das wüssten wir dann ja gerne. Nicht nur, dass er sich auskennt.
Ich glaube, erstmal die Tatsache, dass er weiß, wie die Realität ist, ist schon mal ein riesiger Schritt nach vorne, weil also statt hier in Rom zu sitzen und zu sagen, also ich erwarte von den Priestern, dass sie erstmal alle völlig keusch leben und das wird auf der ganzen Welt auch so sein, dass den Bären, den kannst du Papst Leo dem 14. nicht mehr aufbinden, also der weiß ganz genau, dass das vor Ort anders ist, der weiß auch ganz genau, dass vor Ort die Probleme eines Priesters völlig andere sind, als man sich die in Rom vorstellt, also die leben von 30, 40 Dollar im Monat, die kriegen von ihrem Bischof keinen Pfennig. Nicht. Viele von denen müssen, um sich über Wasser zu halten in Afrika, böse Geister austreiben. Also es ist in Afrika durchaus üblich, dass du einem katholischen Priester 10 Dollar gibst oder 20 Dollar, damit er in deine Wohnung kommt und böse Geister vertreibt. Oder auch gegen Geld Exorzismen macht. Das alles weiß Leo.
Ja gut, das macht man im Vatikan ja auch noch. Also Exorzismen, nicht gegen Geld meinst du.
Nee, Exorzismen, also in letzter Zeit, also das war unter Leo dem, unter Benedikt dem 16. hat es da mal so eine Welle gegeben, wieder aber unter Franziskus war das völlig weg. Der päpstliche Exorzist, der jahrelang unter Benedikt ja auch noch ganz präsent war, der ist schon lange weg. Ich bin auch mal gespannt, wie Leo dieses Thema jetzt angeht. Er hat die Exorzisten ja gegrüßt, hat die besucht.
Ja, genau.
Das ist schon so ein Zeichen. Aber ich wollte damit sagen, also der kennt die Realität der Weltkirche im Gegensatz zu den anderen. Und das ist, glaube ich, für dieses Konsistorium jetzt ganz wichtig. Weil also früher kamen ja die Kardinäle nach Rom und hatten immer das gleiche Anliegen. Die haben gesagt, also ihr sitzt hier in Rom im Elfenbeinturm. Das galt ja für solche Leute wie Josef Ratzinger auch. Also der hatte ja pastoral überhaupt keine Erfahrung. Also da mussten die Leute kommen und sagen, hört mal zu, bei mir in Kamerun oder bei mir in Angola ist das völlig anders. Also ich weiß doch, bei einem Afrika-Besuch waren wir in einem der ärmsten Slums, den ich je gesehen habe. Also das war von einer so unvorstellbaren Armut. Und die Leute haben also noch nicht mal die Blechdosen, um Essen zu schöpfen, wenn jemals welches bekommen. Es gibt eine wahnsinnig hohe Rate von AIDS-Infizierungen. Es ist eine wirklich ganz schlimme Armut. So arm, dass die Menschen ständig Hunger haben. Und Ratzinger ist da also reingegangen und hat in der Predigt gesagt, ich bestehe vor allem darauf, den jungen Menschen hier möchte ich sagen, ihr dürft auf gar keinen Fall mal Haschisch rauchen. Dann habe ich gedacht, also ja, diese Leute, die haben das echt ganz andere Probleme.
Ja,
Und das wird bei Leo dem 14. nicht passieren. Der wird also, und da bin ich gespannt, bei der Synode, glaube ich, bei diesem Konsistorium jetzt auch ziemlich klare Worte sagen. Ich sage immer zu Jungs, wir müssen uns mehr auf den Teil der Kirche konzentrieren, in dem es darum geht, dass wir Menschen haben, die müssen sterben, einfach weil sie nicht Geld haben, um sich Essen oder Medizin zu kaufen.
Und das passt ja aber wieder ganz wenig dazu, dass er nun jetzt zum stilvollsten Menschen gewählt wurde von der New York Times, zum bestgekleideten, zu einer der bestgekleideten Personen von der Vogue. Also nach außen hin strahlt er ja dann wiederum ganz viel oder zeigt auch ganz viel Reichtum, ganz viel Prunk. Das ist
naja, also bestgekleidet hat ja nur damit zu tun, dass er diese Soutane ganz gut tragen kann. Also das ist ja kein Prunk. Also
du meinst, dass es ihm steht? Du meinst eher, dass es ihm steht oder dass das hat?
Es steht ihm, er kann sich damit gut bewegen. Findest und dass die Amerikaner jetzt alle möglichen Preise dem Papst geben, ist ja völlig klar. Also damit kommen sie, damit kommen sie in die Zeitung. Also ich, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, ich finde, er ist ein bisschen dicker geworden.
Das haben wir beide ja schon ganz lästernd im Petersdom festgestellt, ne? Als er da so vorbeilief. Und dann
ja, gesagt, aber ist ja, jetzt
der ist jetzt nicht mehr so viel. Und hat er nochmal zugelegt. Aber ganz ehrlich, in der Weihnachtszeit, man überall stehen Plätzchen rum. Das ist wahrscheinlich im Vatikan auch nicht anders. Ich gehe auch nicht mehr auf die Waage gerade jetzt bis zum neuen Jahr.
Ich wollte sagen, da stehen tatsächlich manchmal Plätzchen rum. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass das ein Problem ist. Ich habe das Gefühl, er ist doch so tatsächlich ein kleines bisschen dicker geworden.
Ja.
Aber jetzt werden wir mal sehen. Und wie du weißt, ja, gehen wir jetzt in den heißen Endspurt des Weihnachtsfestes.
Ja, ich bin ja gespannt, ob du vielleicht irgendein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk bekommst, über das wir nächste Woche reden. Rund um Weihnachten möglicherweise sprechen wir nochmal.
Ja, ich glaube, dass da ein wirklich ganz, ganz, ganz großes Weihnachtsgeschenk auf mich wartet.
Meinst du, hast du mehr als verdient?
Ja, ich danke dir. Ich danke dir. Ich bin auch so aufgeregt, aber darüber erzähle ich dir dann was beim nächsten Mal.
Ja, also ich bin auch aufgeregt, dass Weihnachten kommt und überhaupt und es ruhiger wird, aber wir bleiben natürlich nicht ruhig, wir hören uns trotzdem und ja, da freue ich mich. Dann bleib fröhlich, gesund, munter.
Du auch und viel Spaß beim Tannenbaum und beim Kerzen und ich hoffe, dass dir die Krippe geschnitzt wird. Und
ja, eine Hörerin hat gesagt, sie schnitzt mir eine Krippe. Also völliger Wahnsinn, was hier los ist in unserer Hörerschaft. Ich bin ganz aufgeregt.
Wunderbar.
Unglaublich, diese Menschen da draußen. Ihr seid großartig.
Ihr seid super.
Ja.
Dann wünschen wir allen erst schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit.
Genau. Und
wir hören uns dann ja genau am Weihnachtstag.
An Heiligabend.
25. Dezember. Ja. Das ist ein Donnerstag.
Ach ja, stimmt. Genau, richtig. Am Donnerstag ist der 25. Ja, genau.
Dafür haben wir uns was ganz Besonderes überlegt.
Ja, das, genau. Es bleibt wie immer spannend. Ich freue mich.
Ich hoffe, mach's gut, meine Liebe.
Bis du auch. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.